Ich begrüße euch ganz herzlich zur 6. Endzeitkonferenz in Bad Hainach. Und das erste Thema heute Abend lautet: Tote Gemeinden in der Endzeit. Wie kann eine tote Gemeinde lebendig werden? Dazu lese ich mit uns ein Wort aus der Heiligen Schrift, aus der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an Johannes. Offenbarung Kapitel 3, Abvers 1. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes. Und Sardes zeigt uns die Kriterien für eine tote Gemeinde. Aber auch, wie eine Gemeinde wieder lebendig werden kann. Schlagen wir also gemeinsam auf Offenbarung 3. Und ich lese aus dem Wort Gottes. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: So sagt, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Beherzige es und kehre um. Wenn du aber nicht wachsam bist, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast auch ein paar Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden mit mir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, und ich will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Bitte erhebt euch nochmals zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du dieses ernste Wort an die Gemeinde in Sardes, aber auch an die Gemeinde aller Zeiten gerichtet. Nicht tot zu sein, sondern lebendig zu werden, aufzuwachen und mit dir zu wandeln. Herr, leite uns auch in dieser Stunde, dass wir durch deinen Geist geleitet erkennen, wie wir lebendig wandeln können vor dir und viel Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Wenn wir die Sendschreiben betrachten, gibt ja insgesamt 7, dann haben wir zunächst das Sendschreiben an Ephesus, der Aufruf zur ersten Liebe, wieder zurückzukehren und in der Liebe zum Herrn zu wachsen. Dann die Gemeinde in Smyrna, die Märtyrergemeinde mit den Blutzeugen und der Verheißung, sei getreu bis an den Tod, dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Dann kommt die Gemeinde von Pergamon, wo die Verführung von außen eindringt. Dann kommt die Gemeinde Thyatira, wo die Verführung schon mitten drin sitzt, gewissermaßen schon auf dem Thron der Gemeinde. Und dann die nächste Gemeinde und auch Stufe, wenn man so will, in dieser Abfolge, ist dann die Gemeinde, die dann schon ganz tot ist, aber äußerlich noch den Namen hat, dass sie lebt. Deshalb wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen: Bin ich lebendig, auch ich persönlich als einzelner Christ, nicht nur unsere Gemeinde? Lebe ich, lebt der Geist Gottes in mir? Oder bin ich und ist unsere Gemeinde geistlich tot? Es geht also nicht nur um die Gemeinde als solche, sondern immer um den Einzelnen, der Glied einer Gemeinde ist. Denn eine lebendige Gemeinde besteht aus lebendigen Gliedern und eine tote Gemeinde aus toten Knochen, toten Gliedern, ja. Sind dann nur noch Skelette, geistlich gesehen. Die Gemeinde wird zerstört durch Verführung von außen, Pergamon, und Verführung von innen. Am Ende tritt der geistliche Tod ein, Sardes. Sardes, die Hauptstadt Lydiens, ist die einzige Gemeinde außer Laodicea, die vom Herrn kein Lob erhält. Kein Lob, sondern nur Tadel. Ich kenne deine Werke, heißt es hier gleich. Der Herr Jesus stellt sich hier vor als der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Die sieben Sterne sind die sieben Gemeinden der Offenbarung. Aber im Grunde der Blick über die gesamte Gemeinde in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu oder auch Kirchengeschichte, wie man sagt, aber nicht unbedingt nur in chronologischer Abfolge, wie es manche Ausleger sagen, sondern ich bin der Überzeugung, alle Sendschreibengemeinden existieren zur gleichen Zeit, auch heute. Auch heute gibt es Smyrna, die leidende Gemeinde, es gibt die verführte Gemeinde, es gibt die Gemeinde, wo die erste Liebe erkaltet ist, Ephesus, es gibt die Gemeinde, die geistlich tot ist, Sardes, vielleicht sehr oft heute. Es gibt aber auch immer noch Philadelphia, Erweckung. Und es gibt auch Laodicea, sicherlich das häufigste in der Endzeit, die Lauheit, wo man denkt, man sei nicht tot, aber man lebt auch nicht wirklich mit dem Herrn. Die sieben Sterne sind die sieben Gemeinden und die sieben Geister Gottes, was hier steht. Das ist die siebenfältige Wirkung des Geistes Gottes, gemäß dem Propheten Jesaja, Kapitel 11, Vers 1 und 2, wo wir lesen, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also der Geist ist der Geist des Herrn, das ist das erste Kennzeichen, und dann die weiteren sechs Kennzeichen: Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Gottesfurcht. Ein Geist Gottes, der sich siebenfältig hier in der Offenbarung darstellt. Bei Sardes wird im Unterschied zu Smyrna nichts von Verfolgung gesagt bei dieser geistlich toten Gemeinde. Warum wird diese Gemeinde nicht verfolgt vom Staat? Nun, sie ist so angepasst an die Welt, das sich gar nicht mehr von ihr unterscheidet. Und solche Gemeinden, in Anführungsstrichen, braucht niemand verfolgen. Die schwimmen mit, die machen mit, wenn man sagt, du musst dich links drehen, du musst dich rechts drehen, sind sie immer dort, was die herrschende, regierende Kaste befiehlt. Das war im Dritten Reich so, bei den sogenannten deutschen Christen. Und heute ist es so bei der EKD, die rot-grün durchsetzt ist, von oben bis unten. Es gibt unten noch einige Ausnahmen bei den einzelnen Pfarrern, aber oben die Bischofsstühle sind praktisch alle, wenn man es mal politisch ausdrückt, grün-rot oder ähnlich oder noch linker besetzt. Diese Gemeinde ist so angepasst an die Welt, an den Zeitgeist von links oder von rechts, dass die Verfolger es nicht für nötig halten, ihr etwas anzutun. Satan lässt sie in Ruhe, weil sie ohnehin schon verführt und mausetot ist. Der bekannte Pfarrer von Korntal früher, Fritz Grünzweig, hat es einmal so formuliert: Wo Sündentod, da ist kein Märtyrertod. Wo Sündentod, da gibt es keinen Märtyrertod. Der Geist Gottes hat sich davon getrennt und die Welt liebt das Ihre. Tote Gemeinden bestehen also aus toten Christen, in Anführungsstrichen. Namenschristen muss man sie nennen. Auch Bruder Zimmermanns hat mal eine gute Schrift geschrieben über Christen und Namenschristen. Ich weiß nicht, ob Sie sie dabei haben. Ja, da können Sie es auch nochmal vertiefen. Ich möchte jetzt auch einiges dazu sagen aus meiner Erkenntnis. Und zwar ist die Frage auch an uns: Sind wir echte, lebendige Christen oder sind wir tote Namenschristen? Auch der breite und der schmale Weg macht deutlich, breite Weg der Welt, aber auch des falschen Christentums, und der schmale Weg dem Lamme nach. Und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 7, wenige sind es, die auf dem schmalen Weg wandeln. Die ganze große Masse der 2 Milliarden sogenannten Christen, die allermeisten sind leider nicht wiedergeboren durch den Geist Gottes, gemäß Johannes 3. Aber die geistliche Wiedergeburt geschieht, wenn ein Mensch umkehrt von seinem Sündenleben und Buße tut darüber und den Herrn Jesus bittet: Kehre du in mein Herz, durch deinen Heiligen Geist erfülle mich, reinige mich, erneuere mich, lass mich wachsen in der Heiligung. Geistliche Wiedergeburt. Und auch wenn jemand hier ist, der das noch nicht erlebt hat, ist herzlich eingeladen, Buße zu tun, zum Herrn Jesus zu kommen und um die Erfüllung durch seinen Heiligen Geist zu bitten. Denn nur dann sind wir geistlich wiedergeboren, durch Wasser und Geist. Wasser ist das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes, und der Geist Gottes ist eben der Heilige Geist, der in unserem Herzen wohnt und uns zu Kindern Gottes macht. Wir haben gerade gestern Straßeneinsatz gehabt mit einigen Straßenpredigern. Und da kommt immer die Meinung, wir sind ja alle Kinder Gottes. Nein, Kinder Gottes sind wir nicht von Natur aus. Wir sind Geschöpfe Gottes. Kind Gottes wirst du nur, wenn der Geist Gottes durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist in dir wohnt. Echtes, lebendiges Christsein beginnt mit der Bekehrung und Wiedergeburt. Prüfen wir uns selber, sind wir schon wiedergeboren? Dann erwächst das Folgende automatisch daraus, nämlich, wenn ich wiedergeboren bin, dann ist Jesus Christus mein einziger Erlöser und auch Herr. Erlösung wollen viele gern bekommen, aber die Herren wollen sie selber sein. Nein, wenn Jesus mein Erlöser ist, dann möchte er und soll auch mein Herr sein. Das heißt, ich will nicht nur Reinigung von den Sünden erfahren im Leben, sondern ich will auch, dass der Herr über mich regiert, dass nicht mehr mein altes, verdorbenes Ich auf dem Thron sitzt, sondern Christus in mir. Das ist der Schlüssel auch zu einem wirklichen, glücklichen Christenleben. Und sonst ist alles so halbherzig und so verkrampft und ja, Erlösung, ja, aber trotzdem, ich möchte meine eigenen Wege gehen, ich will nur tun, was ich will. Nein, liebe Seele, frage den Herrn Jesus, was er für dich bereit hat, jeden Tag. Ich kann euch nur bezeugen, es ist wunderbar, wenn man jeden Morgen im Gebet verharrt und im Bibellesen und den Herrn bittet, Herr, leite mich auch diesen Tag, zeig mir, was ich für dich tun darf, mit welchen Menschen ich Begegnungen haben werde, wem ich dich bezeugen kann. Dann ist ein lebendiges Christsein, wenn du jeden Tag auch diese geistliche Nahrung aus der Bibel empfängst und im Gebet mit dem Herrn in Verbindung stehst. Dann ist Jesus nicht nur dein Erlöser, sondern auch dein Herr, aber der beste Herr, den es gibt, der dich nicht in die ewige Qual und Verlorenheit bringt, sondern zur himmlischen Freude und Seligkeit. Das ist das Entscheidende. Namenschristen dagegen, die sagen, ja, Jesus ist schon recht und schön, aber man kann ja religiös tolerant sein, alle Religionen sind ja heute modern und führen zu Gott. Gerade jetzt hat der amtierende Papst, ein Jesuit mit dem Franziskanernamen, erinnert mich manchmal an Wolf im Schafspelz, ja, diese Kombination Jesuit, aber in Wirklichkeit Jesuit, aber dann als Franziskaner getarnt, dieser friedliche Franziskus. Ja. Aber was er da in diesem Video von sich gegeben hat, das entlarvt ihn sehr deutlich als zumindest einen falschen Propheten. Und das ist ein Video, manche haben es vielleicht gesehen. Das geht jetzt zurzeit durch die ganze Weltchristenheit, die nominelle Christenheit. Und da wird dargestellt, wie verschiedene Personen auftreten. Die erste sagt, ich glaube an Buddha. Die nächste sagt, ich glaube an Allah. Die nächste, ich glaube an Jesus Christus. Und dann noch weitere Religionen. Und dann sagt der Papst dazu, wörtlich, und sie sind alle Kinder Gottes. Wer gut aufgepasst hat, weiß schon, dass das nicht stimmt. In Johannes 1 heißt es, alle, welche ihn aufnahmen, bekamen das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben. Wer nicht Jesus Christus im Herzen hat durch den Geist Gottes, der ist kein Kind Gottes, sondern ist ein Geschöpf Gottes. Und Gott liebt diese Menschen, möchte sie retten, aber sie sind nicht erlöst und gerettet, wenn sie nicht das Geschenk der Gnade des, am Kreuz von Golgatha annehmen, wo der Herr sein Blut für uns vergossen hat. Wer das nicht annimmt, der bleibt Geschöpf Gottes, kommt aber nicht in den Himmel. In den Himmel kommen wir nur, wenn wir Kinder Gottes sind. Und wenn sowas heute von höchsten Stellen des Vatikan, Ökumenischen Rates und so weiter verbreitet wird, ist das Verführung in höchster Potenz. Wollen wir wachsam bleiben. Religiöse Toleranz, Ökumene der Religionen und wie das alles heißt, das ist ein Zeichen der Endzeit. Die Hure Babylon, die Vermischung von Echtem und Falschem, zeichnet sich heraus. Und wenn sich Echtes mit Falschem vermischt, dann wird es auch falsch, dann wird es auch verdorben. Ja? Wenn Sie in eine gute Nahrung etwas Gift hineintun, dann ist die ganze Nahrung vergiftet. Dann nützt das ganze 99% Genießbare nichts mehr, wenn 1% Gift drin ist. Dann muss man es wegschütten. Und so ist auch, wenn die biblische Wahrheit vermischt wird mit Irrlehren und mit falschen Geistern. Was den Begriff Toleranz angeht, unterscheide ich übrigens, das ist wichtig so fürs Gespräch, auch mit unseren Mitmenschen, zwischen Sachtoleranz und Personentoleranz. Das heißt, der anderen Person gegenüber als Mensch können wir insofern tolerant sein, dass wir ihm Liebe erweisen, dass wir ihn nicht bekämpfen oder beleidigen, dass wir in Nächstenliebe, ja sogar in Feindesliebe, dem Andersdenkenden, dem Andersgläubigen begegnen. Wir hatten gestern auch Diskussionen mit Muslimen auf der Straße und haben da praktisch, ja, hier vorne hat es noch Plätze, freut mich das, und haben praktisch erlebt, dass wir gesagt haben, wir lieben euch als Menschen. Ja, Jesus hat auch gesagt, liebet eure Feinde. Aber gerade aus Liebe können wir in der Wahrheitsfrage nicht tolerant sein, also keine Sachtoleranz. Wir können die Wahrheit nicht einebnen. Also habt ihr verstanden, Personentoleranz, ja, Nächstenliebe, aber gerade aus Liebe die Wahrheit festhalten. An der Wahrheit, die Jesus Christus selber ist in Person. Er spricht ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und wenn wir das den Menschen vorenthalten, machen wir uns schuldig an ihren Seelen, die verloren gehen. Wenn ich kein Namenschrist, sondern ein echter Jünger Jesu bin, dann ist Jesus Christus mein einziger Erlöser und Herr, und ich möchte das auch den anderen bezeugen. Und das wird auch ein lebendiges Christsein und lebendige Gemeinden hervorbringen, wo das noch der Fall ist. Wo dagegen die große religiöse Toleranz auf die Fahnen geschrieben wird, sind die Gemeinden tot. Denn der Geist Gottes macht sich nicht gemeinsam mit den Götzen. Es wird immer wieder betont, schon im ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sobald ein fremder Geist, ein fremder Gott, ein Götze in die Gemeinde hineingelassen wird, ist die Gemeinde tot, abgestorben. Und deshalb sind so viele Kirchen heute geistlich tot. Und ich weiß noch, es war vor einigen Jahren sogenannter Kirchentag in Stuttgart. Ich war nur als Beobachter dort gegenwärtig und war schockiert, wo ich gehört habe, dass in der Stiftskirche in Stuttgart eine Buddha-Figur und andere religiöse Symbole auf dem Altar aufgestellt worden waren. Geistlich tot, wo so etwas geschieht. Namenschristen aber sehen die Dinge nicht so eng. Das darf man ja nicht so eng sehen. Ja, es ist ja alles irgendwie religiös und so wird dann argumentiert. Aber Religion ist nicht der rettende Glaube. Religion ist immer ein Versuch des Menschen, sich selber zu erlösen. Durch Religion wird keiner geistlich lebendig. Nur durch den rettenden Glauben an Jesus Christus allein. Das ist der große Unterschied. Ist Jesus auch dein einziger Erlöser und Herr? Oder hast du vielleicht noch irgendwelche Götzen im Hintergrund? Vielleicht auch Okkultismus, Horoskope oder auch das Vertrauen auf die eigenen guten Werke. Die guten Werke sind durchaus richtig. Das soll ein Christ tun, wird er auch tun, wenn der Geist Gottes in unserem Herzen wohnt. Aber die guten Werke bringen uns nicht in den Himmel, wo die Beziehung zum Herrn Jesus fehlt. Das ist ja der große Betrug Satans in den ganzen Religionen, dass die Menschen denken, sie könnten sich selber erlösen. Aber sie sind geistlich tot. Münchhausen hat auch versucht, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen, in diesem Lügenmärchen, ja. Aber das funktioniert nicht. Wir können niemals vollkommen sein. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, dann müssten wir vollkommen sein, in Worten, Gedanken und Taten. Wir dürften nie einen sündigen Gedanken haben oder ein böses Wort sagen oder eine böse Tat tun. Da das aber kein Mensch kann, hat der Herr Jesus sein Blut vergossen, um uns völlig reinzuwaschen von aller Sünde und Schuld. Das ist der einzige Weg in den Himmel. Aber wenn wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind, im Glauben, im Vertrauen auf seine Erlösungskraft, dann bekommen wir auch die Kraft, gute Werke zu tun, aber als Frucht des Geistes und nicht um uns selber irgendwie versuchen, in den Himmel zu bringen, was niemals funktionieren wird. Tote Gemeinden, totes Christsein besteht auch in einem oberflächlichen Traditionschristentum, dass man auf irgendwelche Traditionen vertraut. Mein Opa oder meine Oma, die gingen auch schon in die Kirche, oder wir beten immer den Rosenkranz, oder wir spenden so viel, oder was auch immer sich Menschen zurechtmachen. Es ist richtig, wenn du in die Kirche gehst, es ist richtig, wenn du auch spendest. Es ist allerdings nicht richtig, wenn du okkulte Rituale wie etwa den Rosenkranz betest, denn da wird zu Verstorbenen, also in dem Fall Maria, einer falschen Maria gebetet, ist nicht die biblische Maria, sondern die hat immer gesagt, auf den Sohn hingewiesen, nur zu ihm wendet euch, auch im Gebet. Also dieses Traditionschristentum, Rituale, die können uns auch nicht retten. Und Gemeinden, die rituell bestehen, nur noch in der Liturgie, es kann manchmal eine gute Liturgie geben, wenn das von Herzen noch kommt, ja, aber wenn es nur noch Liturgie ist, wenn es nur noch rituell ist, wenn es nur noch Tradition ist und keine Herzensbeziehung mehr zum Heiland da ist, dann ist die Gemeinde geistlich tot. Dann führt man da seine Messen durch oder Rosenkranzgebete oder auch andere Dinge. Vielleicht auch ein Wort zur Taufe. Auch die Taufe kann ein Ritual sein, dass man sich darauf ausruht und sagt, und das ist ja auch das große Problem in den Volkskirchen, dass man sagt, wir sind ja alle Christen, wir sind alle als Säuglinge getauft worden und dann denken die Leute, sie kommen in den Himmel und haben gar keine persönliche Vertrauensbeziehung zum Herrn. Und was die Erwachsenen- oder Gläubigentaufe angeht, die ich persönlich für den biblischen Weg halte, aber auch da kann es zu einem Ritual werden, ja, dass man denkt, ja, als Gläubiger jetzt getauft, jetzt kann mir nichts mehr passieren und man ruht sich darauf aus. Dabei ist doch wichtig, dass der Glaube lebendig bleibt, jeden Tag, und dass man auch nicht zurückgeht im Glauben und auch nicht abfällt. Ich komme darauf noch. Also keine Rituale. Die Taufe ist natürlich viel mehr als ein Ritual. Es ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ein Mensch zum Herrn gekommen ist, dass er gläubig geworden ist. Sie kamen zum Glauben und ließen sich taufen. So können wir in der gesamten Neuen Testament immer wieder lesen. Aber es darf nicht zu einem äußerlichen Ritual verkommen, sondern die Herzensbeziehung zu Jesus ist das Entscheidende. Habe ich eine Herzensbeziehung zum Heiland? Namenschristen, die begnügen sich mit ihren rituellen Handlungen und sichern sich damit ab. Die katholische Kirche hat ja diese sieben Sakramente von der Wiege bis zur Bahre. Am Schluss steht dann die letzte Ölung. Und wenn der Priester dann da war, ja, dann ist man beruhigt. Aber vielleicht hat der Mensch gar keine persönliche Beziehung zum Herrn und hat nur irgendwas über sich verüben lassen, sogar noch okkulte Praktiken zum Teil, eine gefährliche Täuschung. Nun, ich möchte nicht über den einzelnen Menschen urteilen, ob es Katholik, Evangelischer ist oder was auch immer. Wie gesagt, die entscheidende Frage ist, liebst du den Herrn Jesus, wie ihn die Bibel beschreibt? Bist du sein Kind, wiedergeboren durch seinen Geist? Das ist das Entscheidende, um gerettet zu sein. Und lebst du auch nach seinem Willen? Folgst du ihm nach im Gehorsam als Folge der Erlösung? Namenschristen, ein weiteres Kennzeichen, legen eine bibelkritische Grundhaltung an den Tag. Und tote Gemeinden sind Gemeinden, in denen die Bibelkritik herrscht. In gemäßigter oder extremer Form, das ist dann ganz egal. Wenn einer anfängt, Abstriche am Wort Gottes zu machen oder auch etwas hinzuzufügen, versündigt er sich gegen Gott. Am Ende der Heiligen Schrift heißt es, dass wir nichts hinzufügen und nichts hinwegtun dürfen, wenn wir uns nicht die Strafen hinzufügen, die im Buch der Offenbarung beschrieben sind. Also eine ganz klare Warnung. Und jede Art von Bibelkritik ist ein Abstrich am Wort Gottes. Nicht wir dürfen die Bibel kritisieren, sondern die Bibel kritisiert uns und möchte uns verändern, dass wir neue Menschen werden, dass wir Kinder Gottes werden. Es war auch interessant, gerade bei dem Straßeneinsatz gestern, da kommt man ja vielen Leuten ins Gespräch, war auch ein junger Mann. Ja, ich bin konfirmiert und lese auch die Bibel, aber das ist ja alles so zu sehen, in Babylon geschrieben und so später. Dann habe ich gesagt, Sie sind auch schon von der Bibelkritik angesteckt. Lesen Sie die Bibel mal ganz unvoreingenommen, ohne diese ganze Brille von ungläubigen Theologen, die das verbreiten. Denn sonst ist man geistlich tot und auch die Gemeinde ist geistlich tot, wo ein Mensch sich nicht mehr unter das Wort Gottes stellt, sondern sich auf das Wort Gottes stellen möchte und es mit Füßen tritt. Ich habe selber Theologie studiert, ich weiß, wovon ich rede und ich weiß auch, wie viele meiner damaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen vom Glauben abgedriftet oder abgefallen sind, zum Teil auch heute als Pfarrer oder Pfarrerinnen tätig, was es laut Bibel überhaupt nicht gibt. Aber das ist alles eine Folge der Bibelkritik. Und dann wird es auch in die Gemeinden hineingetragen. Wenn man aber die Bibel wirklich liest, wie sie dasteht, findet man keine Widersprüche. Es ist alles eine wunderbare Harmonie vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung 22. Und ich lese die Bibel jetzt schon seit 1976, ja, praktisch fast jeden Tag und habe noch keine Widersprüche entdeckt, sondern nur über 6000 Verse mit prophetischen Voraussagen, die sich erfüllt haben oder erfüllen. Und Es ist wunderbar, das Wort Gottes. Wirkliche geistliche Nahrung. Und eine Gemeinde, die lebendig ist, sie nimmt die Bibel wirklich ernst wie ihr Leben. Natürlich, wir leben nicht im Alten Bund. Es ist eine heilsgeschichtliche Entwicklung vom Alten zum Neuen Testament. Es steht auch nicht mehr der Tempel, wir bringen keine Tieropfer und so weiter. Aber gerade das Neue Testament für uns als christliche Gemeinde ist das A und O, und da sollten wir ganz zu Hause sein. Im Alten Testament wird es verheißen, was dann im Neuen Testament sich erfüllt hat in unserem Herrn Jesus Christus und dann auch durch seine Apostel und Propheten weitergegeben wird. Namenschristen sind manchmal sehr schriftgelehrte Leute. Sie haben vielleicht sogar, wie schon erwähnt, ein Bibel- oder Theologiestudium hinter sich, aber sie haben nicht den rettenden Glauben, den Herzensglauben zum Herrn Jesus. Unsere pietistischen Väter, gerade hier auch in Württemberg, haben den Herzensglauben, die Pektoraltheologie betont für die Fachleute. Ja? Pektum, das Herz. Und wenn das Herz nicht dabei ist, ist alles sinnlos. Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wenn ich die Liebe, und zwar die göttliche Liebe, nicht hätte, die im Herzen ist, ja, dann wäre alles nichts. Wäre ich ein tönendes Erz, wäre ich leer und hohl und so weiter. Dann noch eine andere Sache. Es meinen ja viele tote Gemeinden, das sind die, wo man so ganz ruhig sitzt und zuhört, wie jetzt vielleicht heute Abend. Aber lebendige Gemeinden sind die, wo man hier rumhüpft und tanzt und schreit und tobt und sich auf den Boden wälzt. Das sei lebendig. Jetzt die Frage an euch, ist das lebendig im Sinne Gottes? Ja, das ist vielleicht psychologisch und emotional lebendig, diese pseudo-charismatischen Kreise, ja, Toronto-Segen und was es da alles gibt. Aber ob das wirklich von Gott kommt, das ist die andere Frage. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, lesen wir in 1. Korinther 14. Und wo Unordnung in einer Gemeinde vorkommt, da, so möchte ich mal ganz vorsichtig sagen, ist wahrscheinlich doch ein falscher Geist am Wirken. Und da sollten wir sehr, sehr wachsam und kritisch sein und uns fernhalten, uns auch nicht von irgendjemand ohne seelsorgerliche Aussprache die Hände auflegen lassen. Das kann sehr gefährlich sein und zur Übertragung dämonischer Geister führen. Und wenn dann die Leute nach hinten fallen, ist es ein Gerichtszeichen gemäß Jesaja 28, 13, wo es heißt, sie reden Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie rücklings fallen, verstrickt und gefangen werden. Das ist nämlich ein Zeichen des Gerichts. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil genau das geschieht in vielen pseudocharismatischen Veranstaltungen. Pseudo heißt übrigens Lüge, ja, wer das nicht versteht. Es gibt echte Charismen und die hat hoffentlich jeder von uns, jeder wiedergeborene Christ. Und es gibt eben die Nachahmungen, die entweder psychologisch oder gar dämonisch inspiriert sind. Und wir können die Geister unterscheiden etwa daran, ob jemand nach rücklings fällt, ob jemand in Trancezustände fällt, dann ist es nicht von Gott. Oder wenn jemand Schlästergedanken dann bekommt nach dieser sogenannten Geistestaufe und Ähnliches oder sich in abstoßender und sittenloser Weise wälzt, ja, dann ist es auch nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Ich kann auf dieses Thema jetzt nicht ausführlich eingehen. Also lebendige Gemeinde heißt nicht, dass man hier in ekstatischen Rhythmen sich wälzt. Im Gegenteil, gerade in der Rockmusik und auch vielen Formen der Popmusik und Technomusik, wir haben ja auch einen Fachmann, den Professor Adolf Graul, und der uns im Klavier begleitet. Er hat ja ein dickes Standardwerk darüber geschrieben, wie diese Musikformen den Menschen manipulieren, in falsche Rhythmen wiegen, wie dieser Beat- und Offbeat-Rhythmus den Menschen zu körperlichen Zuckungen verführt und Aggressionen auslösen kann und vieles andere. Das kann auch nicht der Geist Gottes sein, der diese Mittel gebraucht. Also Gemeindebelebung durch ekstatisierende Manipulation, etwa in Form harter Musik oder gar psychedelischer Mittel oder Drogen und was alles heutzutage gibt, das ist völlig verfehlt. Und das sind wir auch schon beim nächsten Kennzeichen. Eine lebendige Gemeinde ist eben nicht eine Gemeinde, die sich der Welt anpasst, sondern die sich von der Welt absondert. Aber nun auch nicht wieder in der Weise, dass man denkt, wir seien jetzt die ganz besonderen Säulenheiligen, die praktisch wie im Kloster besonders super fromm leben würden. Ist auch wieder eine Gefahr, im Hochmut in die andere Sünde zu fallen. Nicht? Diese Hochmutsünden. Da gibt es auch Kreise, ich habe auch schon Prediger gehört manchmal, ich habe schon seit 20 Jahren nicht mehr gesündigt, hat einer behauptet. Und dann habe ich mich gefragt, oder habe ich ihn auch gefragt, ist Hochmut nicht auch Sünde? Ist das nicht sogar die Wurzel der Sünde? Ja, wunderbar, wenn du nicht sündigst, aber es steht in der Bibel im 1. Johannes 1, wer sagt, er sei ohne Sünde, der macht Gott zum Lügner. Natürlich dürfen wir wachsen in der Heiligung. Natürlich sollten die Sünden abnehmen und sollten wir stärker werden, um Anfechtungen negativer Art zu widerstehen oder Versuchungen ja, zu widerstehen. Aber jedes Mal, wenn wir widerstanden haben, dann reifen wir geistlich. Und wenn jemand doch versagt, dann wird der Herr uns auch reinwaschen durch sein Blut. Auch das dürfen wir wissen. Wir sind nicht perfekt, aber wir haben einen vollkommenen Erlöser und Heiland. Und das ist das Wunderbare. Namenschristen allerdings, die leben im Grunde ganz bewusst so weiter, wie sie vorher auch gelebt haben. Die wollen sich gar nicht absondern von der Welt. Die wollen gar nicht sich wirklich verändern lassen. Die wollen vielleicht Erlösung haben, aber sonst alles genauso weitermachen wie bisher. Genauso auf den Tanzboden, in die Disco, in gottlose Theatervorstellungen. Genauso die gleiche sittenlose Kleidung tragen oder die gleiche dämonisch inspirierte Musik hören, wie die Welt das tut. Ist das ein Kennzeichen geistlicher Wiedergeburt? Ich denke nicht. Wenn der Geist Gottes im Herzen wohnt, dann wird der Geist betrübt, wenn wir solche Dinge in uns hineinlassen. Der Geist Gottes wird traurig und zieht sich dann auch zurück. Er kann gedämpft werden, sagt das Wort Gottes. Und zwar wird er gedämpft durch bewusst festgehaltene Sünde, die nicht unter das Kreuz Jesu gebracht wird. Wenn wir gesündigt haben, dann sofort dem Herrn bekennen und bereuen und bitten um Reinigung durch sein Blut. Dann wird aller Schaden gut. Aber nicht, wenn wir die Dinge vertuschen oder gar noch gut finden und anfangen, sie zu verteidigen. Dann werden wir geistlich absterben, wenn wir so handeln würden. In 1. Johannes 2 lesen wir, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und an anderer Stelle heißt es, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Heiligung ist nicht im katholischen Sinne zu verstehen, dass der Papst einen heilig sprechen muss. Das ist etwas völlig Verfehltes, findet sich überhaupt nicht so in der Bibel natürlich. Sondern Heiligung heißt Absonderung von dem, was Sünde ist in der Welt, was böse ist in der Welt. Damit sollen wir nichts zu tun haben. Wir sollen uns von der Heiligkeit Gottes erfüllen lassen, der uns auch bewahren möchte vor dem Bösen. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, steht in 2. Korinther 6, Vers 14. Es gibt weitere Kennzeichen, wenn ich ein wirkliches Kind Gottes bin und kein Namenschrist, wenn ich nicht geistlich tot bin, sondern lebendig, dann werde ich auch nicht selber im Mittelpunkt meines Lebens stehen wollen, sondern der Herr Jesus wird mich in allem regieren. Und das zeigt sich auch darin, und das denke ich, sind wir alle noch am Lernen, wie wir auch mit Kritik umgehen zum Beispiel. Da zeigt sich, ob ich schon in dieser Sanftmut Jesu wandle oder mein altes Ich noch sehr stark auf dem Thron sitzt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und mich nachher kritisiert, das passiert durchaus auch ab und zu, ich kritisiere ja auch manche Strömungen, etwa im Evangelikalismus, dann ist immer die Frage, wie reagiere ich darauf? Nehme ich das an? Prüfe ich das vom Wort Gottes her? Oder sage ich, ich lasse mir nichts sagen, ich weiß alles besser. ich bin perfekt, was bildest du dir ein? Ja. Also wenn ich so jetzt auf eure Kritik nachher reagiere, dann wisst ihr, wen ihr für euch habt. Ich hoffe, dass es nicht passiert, denn ich denke eben und ich bin überzeugt, dass der Geist Gottes mich davor bewahren wird. Das heißt nicht, dass wir immer in völliger Selbstbeherrschung wandeln würden. Das wird wahrscheinlich keiner von uns schaffen. Aber der Geist Gottes, und das ist der Punkt, kann dazu führen und wird auch dazu führen, dass wir immer mehr unserem eigenen Ich absterben. Dass nicht ich lebe, sondern Christus in mir, wie es in Galater 2, Vers 20 steht. Und wenn Christus in mir lebt, dann muss ich doch gar nicht beleidigt sein. Kann ich wirklich prüfen, ist die Kritik berechtigt oder nicht? Und kann auch Änderungen einleiten, da wo es wirklich berechtigt ist. Ich habe schon mehrfach mich von Brüdern, auch von Schwestern, ermahnen lassen dürfen im Leben und habe manches dazu gelernt. Hätte ich das nicht angenommen, wäre ich immer noch auf dem Stand wie vor 30 Jahren. versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich auf einem höheren Stand wäre oder so, aber wenn man doch im Glauben nicht wächst, kein geistliches Wachstum hat, dann stimmt was nicht. Dann lässt man sich nichts sagen, weder von der Bibel noch von den Geschwistern. Aber wenn wir uns etwas sagen lassen, dann ist es nur gut und zeigt auch, dass der Geist Gottes in uns am Wirken ist. Also wie reagiere ich auf Kritik? Bin ich empfindlich und gereizt oder nehme ich es dankbar zur Kenntnis? Es gibt auch unberechtigte Kritik. Dann sage ich auch, ja, ich werde es prüfen, aber so wie ich das sehe von der Bibel her, ist es nicht notwendig, hier was zu ändern, denn das stimmt mit dem Wort Gottes überein. Aber wo es nicht übereinstimmt, da ändere ich es mit Gottes Hilfe. Ein weiteres Kennzeichen ist, in einer lebendigen Gemeinde, in einem lebendigen Christenleben ist man vergebungsbereit und nicht unversöhnlich. Gemeinden, die geistlich tot sind, die bestehen nur noch aus Grabenkämpfen. Da schlägt der eine auf den anderen ein, da wird von hinten herum geredet, da werden Brüder und Schwestern verleumdet, da gibt es keine Versöhnung. Das ist auch ein Zeichen geistlichen Todes. Wo aber eine Gemeinde und ein Christ lebendig ist, da sind wir versöhnungsbereit. Da wollen wir nichts hinten herum machen. Da geht man direkt auf den anderen zu und sagt ihm, was nicht gut gelaufen ist. Als wir damals die Bibelgemeinde vor 4 Jahren gegründet haben, war meine erste Predigt genau über dieses Thema. Und ich habe gesagt, wir wollen in dieser Gemeinde nicht, dass irgendwas hinten herum läuft, sondern dass alles offen und transparent miteinander besprochen wird. Vielleicht jetzt nicht im öffentlichen Gottesdienst, wo auch Gäste da sind, aber zum Beispiel in der Gemeindestunde oder im Bruderrat. Die Dinge müssen offen angesprochen und bereinigt werden, wenn etwas schwierig ist. Jeder, der in der Gemeindeleitung steht, weiß das, dass das ganz wichtig ist, damit sich keine bittere Wurzel anstaut. Weder im persönlichen Christenleben noch in der Beziehung zwischen Geschwistern. Also ein Kennzeichen lebendigen Christseins besteht darin, dass ich vergebungsbereit bin, und auch versöhnungsbereit. In Römer 12, 18 lesen wir, ist es möglich, so viel an euch liegt, dann haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, und noch 2 Kennzeichen. Ein Namenschrist, ja, ich frage euch mal, hat ein Namenschrist Interesse an Mission und Evangelisation? Wohl kaum. Hat er selber keine feste Grundlage. Aber ein echter Christ und eine lebendige Gemeinde, für sie sind Mission und Evangelisation ganz wichtig. Sie wollen, dass auch andere Menschen gerettet werden, dass sie mit der frohen Botschaft erreicht werden. Und deshalb, wenn eine Gemeinde lebendig ist, geht sie hinaus auf die Straßen und Plätze und gibt das Evangelium weiter. Und sie sagt ihren Gemeindegliedern, redet mit euren Nachbarn, euren Freunden, euren Verwandten, euren Schulkameraden, Studienkollegen, Arbeitskollegen, dass auch sie die gute Botschaft hören. Aber vor allem lebt es ihnen auch vor, wie ein Christ lebt. Das Anpredigen nützt alles nichts, wenn das Leben es durchstreichen würde. Ja, das wissen wir auch alle. Und am meisten haben wir immer mit diesem praktischen Leben natürlich zu tun. Wenn wir aber so leben, dass Christus in uns wirkt, dann wird es kein Leistungsstress, sondern wir lassen einfach den Herrn durch uns wirken. In seiner Demut und Sanftmut, die er uns vorgelebt hat. Mission und Evangelisation ist ein Kennzeichen lebendiger Gemeinden. Und noch ein Kennzeichen, bei den Namenschristen finden wir keine Märtyrer. Keine Märtyrer, die bereit sind, für Jesus in den Tod zu gehen, während echte Christen und echte Gemeinden viele Märtyrer vorweisen. Vielleicht noch in Deutschland noch nicht, weil es hier noch keine physische Verfolgung gibt, zwar psychische, und es gibt Ausgrenzung, es gibt viele falsche Lehren, angefangen von Kindergärten und Schulen. Gerade gestern habe ich einen Prediger getroffen, der hat gesagt, er wandert jetzt mit seiner Familie nach Frankreich aus, weil in der Schule, in der staatlichen Schule, wo sie waren, da war das Buch Krabat von dem Ottfried Preußler, Pflichtlektüre, ja, und das ist eine Einführung in den Satanismus. Pflichtlektüre praktisch an vielen, vielen Schulen. Und als er protestiert hat dagegen, hat man dem Vater Hausverbot erteilt. Ja. Und jetzt will er die Kinder zu Hause unterrichten und Heimschule ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Und deshalb muss man, wenn man das tut, ins Ausland auswandern. So, also unsere freie demokratische Staatsordnung hier in Deutschland. In den USA, wo ich jetzt schon 5-mal besuchen machen durfte, habe ich auch viele Heimschuleltern kennengelernt. Und da gibt es über 1 Million Kinder und Eltern, die Heimschule praktizieren. Aber warum geht es nicht auch bei uns? Ich selber hätte nicht die Kraft und Zeit, das zu machen. Deshalb sind wir dankbar, dass es auch christliche Schulen gibt in unserem Land. Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Aber ja, das ist auch eine Art von Verfolgung, die wir hier schon erleben. Oder gerade auch die Frage mit der ganzen sogenannten Homo-Ehe, was da kommt. Es gibt immer mehr Beispiele, wo Christen sich geweigert haben, den Trauschein auszustellen oder sogar nur eine Hochzeitstorte zu backen für gleichgeschlechtliche Paare und so weiter. Und sie wurden zum Teil zu hohen Geldstrafen verurteilt und auch ins Gefängnis gesteckt, auch in den USA. Eine Standesbeamtin, die sich geweigert hatte, sie wurde dann später wieder freigelassen. Das nennt man eine sogenannte Beugehaft, um die Leute zum Umdenken zu zwingen. Ja, ich finde das schlimm, aber das ist auch schon ein Leiden für Jesus. Wenn wir nämlich nach seinem Wort leben und sehen, wir können Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet, nicht praktizieren, auch nicht unterstützen. Wir können zwar tolerieren, dass manche Leute so leben wollen, aber wir können es trotzdem nicht akzeptieren. Und jetzt haben wir ja diesen neuen Bildungsplan, ist jetzt verabschiedet worden, still und heimlich, in Baden-Württemberg vor ein paar Tagen. Und da steht ja nicht nur drin, dass man diese sämtlichen sexuellen Perversionen tolerieren soll, also dulden soll, dass andere das machen, sondern auch akzeptieren, also als richtig annehmen soll. Und auch im Aktionsplan, der Aktionsplan, der da parallel mit den homosexuellen Verbänden unterschrieben wurde, der fördert nicht nur die Toleranz, sondern auch die Akzeptanz dieser Dinge, die die Bibel als Sünde und Unzucht bezeichnet. Und es steht in 1. Korinther 6, dass kein Unzüchtiger in den Himmel kommen wird. Und so wissen wir also, was unseren Kindern angetan wird. Darum geht es letztendlich. Kein Unzüchtiger, der nicht umkehrt davon, wird in den Himmel kommen. 1. Korinther, Kapitel 6. Ja, das Martyrium, das Leiden für den Herrn Jesus, das kann vor der physischen, körperlichen Verfolgung eben auch schon psychisch, lehrmäßig, gesellschaftlich als Ächtung auf uns zukommen und manche anderen Formen. In Matthäus 10 sagt der Herr Jesus, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer aber mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Nun aber, wir kommen nochmal zurück zur Offenbarung 3, lesen wir hier den Ruf in Vers 2. Werde wach! Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Werde wach. Was heißt werde wach? Das heißt, geistlich gesagt, tue Buße, kehre um von deinem falschen Wege. Ob du ein toter Namenschrist bist oder eine tote Gemeinde. Es gibt immer noch Hoffnung, dass Gemeinden Gottes Wort wieder ernst nehmen, dass sie wieder ganz neu zu Jesus Christus, wie ihn die Bibel lehrt, umkehren, dass sie ganz neu vom echten Heiligen Geist sich erfüllen lassen, ohne ekstatische Wichtigmacherei, sondern ganz nüchtern und biblisch. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen, den Geist Gottes empfangen, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, Vers 13. Nicht als ihr irgendwie von einem Guru euch die Hände habt auflegen lassen, sondern als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, Vers 13. Kehre um, tue Buße, besinne dich auf das biblische Evangelium und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Es geht also nicht um frommen Egoismus, sondern der Blick wird nun hin zu den anderen Menschen gewendet. Betreibe seelsorgerlichen Dienst am Nächsten, der in Gefahr steht, zu sterben. Vielleicht ist sogar ein Pfarrer, vielleicht sogar ein sogenannter Bischof oder und so weiter, die geistlich tot sind und die man auch zum Weckruf einlädt, dass sie umkehren. Betreibe Mission, rette Seelen für den Herrn. Als ich in Auseinandersetzung stand mit dem badischen Landesbischof während meiner Vikariatszeit, da hat mir dann mal ein älterer Bruder, ich war damals noch in der Kirche tätig, inzwischen schon lange nicht mehr, aber ein älterer Pfarrer gesagt, haben Sie auch schon mal für diesen Bischof gebetet? Das hatte ich noch nicht gemacht. Ja, da ist man so im Kampf. Aber es geht ja auch um eine Menschenseele, dass auch dieser Mensch noch umkehrt von seinem liberalistischen Verständnis und seiner Bibelkritik und all diesen Lehren. Aber es ist ein Zeichen der Endzeit, dass solche Menschen als sogenannte Hirten für viele Seelen verantwortlich sind und selber blinde Blindenleiter sind. Möge der Herr noch in vielen Orten Umkehr schenken. Manche Kirchen allerdings halte ich inzwischen für unreformierbar. Da kann man nur noch sich davon trennen. In Hesekiel 3 steht ein sehr ernster Auftrag. Hesekiel 3 ab Vers 16. Nach 7 Tagen erging das Wort des Herrn an mich. Er sprach: Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, dann wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Dann bin ich also mitschuldig, wenn ich den Gottlosen nicht gewarnt habe. Ich kann nicht alle Gottlosen warnen, aber die, die der Herr mir vor die Füße stellt, die kann ich warnen. Und weiter heißt es: Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und seinem gottlosen Weg, dann wird er um seiner Missetat willen sterben. Damit ist der ewige Tod, der Verdammnistod gemeint. Du aber hast deine Seele gerettet. Es liegt nicht in unserer Hand, ob sich jemand bekehrt, aber wir haben den Auftrag, es weiter zu sagen, auch in tote Kirchen und Gemeinden hinein. Deshalb habe ich auch dieses Predigtthema gewählt, weil es mir eine große Not ist, wie viel tote Christenheit und Gemeinden es heute gibt. Wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern uns selber prüfen, natürlich. Denn jeder steht in der Gefahr, auch zu erkalten und vielleicht sogar abzufallen. Darauf komme ich gleich noch zurück am Ende. Aber zunächst, es gilt, jeder Christ ein Missionar und jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Auch jede tote Gemeinde ein Missionsfeld. Was Gemeinden angeht, so gilt übrigens der Ruf, zuerst auftreten und dann erst austreten. Auftreten heißt, so wie Hesekiel, Gott es durch den Propheten Hesekiel sagt, die warnenden Worte sagen, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle zugrunde gehen. Wenn sie es aber dann immer noch nicht hören wollen und sagen, geh weg, wir wollen es nicht hören, dann muss man austreten. Und so habe ich es auch schon leider praktizieren müssen. Noch weitere Kennzeichen. Habt ihr noch etwas Kraft oder was zu viel? Ist nicht mehr allzu viel, aber doch noch ein bisschen was. Ein Namenschrist, wird der bereit sein, wenn Christus erscheint, wenn der Herr wiederkommt? Nein, der wird nicht bereit sein. Der nennt sich zwar Christ, aber er denkt so, ja, Jesus wird vielleicht kommen, aber heute nicht. Ich habe noch so viel zu tun, ich bin nicht bereit und lieber nicht. Und ich habe mich so gut hier eingerichtet und die Rituale laufen so gut. So wird ein Namenschrist denken. Wenn du aber ein echtes Kind Gottes bist, dann wirst du dich freuen und sagen, ja Herr, komme bald. Wir sehen ja, wo die ganze Entwicklung auch jetzt hingeht in unserem Land. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Erde noch so schön ist, die ganzen Dinge. Aber selbst wenn es hier schön ist, wir haben jetzt nochmal einen wunderbaren Frühling vom Herrn geschenkt bekommen. Im Himmel, beim Herrn wird es alles noch viel herrlicher und schöner sein. Da wird keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr sein, sondern nur Freude, Frieden, Herrlichkeit. Und eine Schönheit seiner neuen Schöpfung, die wir uns hier noch gar nicht vorstellen können. Am Ende der Bibel wird sie mit menschlichen Symbolbegriffen beschrieben, ja, aus reinem Gold und die Gassen wie Glas und Perlentore und so weiter. Das sind schwache menschliche Begriffe, um das anzudeuten, was uns da erwartet. Namenschristen sind nicht bereit für Jesu Wiederkunft, aber echte Christen freuen sich darauf. Und dann lesen wir im Sendschreiben an Sardes in Vers 4, und das tröstet uns doch auch, wenn wir das lesen. Aber, das große Aber hier, du hast ein paar Namen, auch in Sardes, ein paar Namen, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden mit mir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind es wert. Das heißt, ich verstehe das so, es gibt auch inmitten etwa der Großkirchen, inmitten der abgefallenen Freikirchen, inmitten der heidnisch durchsetzten katholischen und orthodoxen Kirchen, doch immer auch ein paar echte Christen noch, die da noch drin sind. Man spricht manchmal auch von evangelikalen Katholiken oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet und so weiter. Ich kenne da auch einige, die sagen, sie harren da aus, sie glauben nicht die Dogmen der katholischen Kirche, sie lesen die Bibel, sie glauben an Jesus, wie es die Bibel sagt. Aber ich sage dann, schön und gut, wenn ihr da noch missionarisch wirken könnt, aber wie lange noch und wie weit macht ihr euch nicht mit diesem System eins? Wie lange kann ein echter Christ innerhalb eines falschen Systems geistlich überleben? Das ist die Frage. Er kann ja im Grunde nicht die Hostie nehmen bei der Messe, weil das ein magisch-ritueller Akt ist, der da abläuft. Schon da macht man sich teilhaftig falscher Dinge. Also das sind Fragen, oder inmitten der EKD unterstütze ich da die ganze Homosegnung, wenn ich da noch meine Steuer zahle. Das sind Dinge, die sich auch jeder fragen muss. Ich will niemand zu nahe treten, aber Dinge, die ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren könnte. Sicherlich, es gibt keine perfekte oder völlig reine Gemeinde. Diese Illusion haben wir nirgends. Und ich sage immer, wenn ich in eine Gemeinde komme, ist sie schon nicht mehr perfekt, weil ich auch nicht perfekt bin. Ja, das wollen wir ganz klar realistisch und demütig so erkennen. Aber wo doch grobe und falsche Dinge an der Bibel vorbeilaufen, da und wo es nicht mehr reformierbar ist, da ist der Punkt erreicht, sozusagen der Rubikon überschritten, wo man sagen muss, ich kann mich nicht, ich darf mich nicht fremder Sünden teilhaftig machen. Und dann muss ich aus solchen toten Kirchen oder Gemeinden hinausgehen und mich mit anderen lebendigen Christen versammeln. Und wenn es vielleicht nur eine Hausgemeinde ist, wo man gemeinsam betet, die Bibel liest, auch das Abendmahl austeilen darf, da muss man nicht ein geweihter Priester oder Pfarrer sein, nach meiner Auffassung, sondern das geht darum, dass jemand den Geist Gottes im Herzen hat und ein Kind Gottes ist. Die Frage ist also, wie lange können lebendige, echte Christen inmitten eines falschen Systems, einer toten Kirche, geistlich überleben, die sich nicht mehr reformieren lässt? Offenbarung 18 heißt es dann einmal, geht aus von ihnen und sondert euch ab. Denn die Sünden häufen sich bis an den Himmel bei Babylon. Ich sage es jetzt sinngemäß, was wir dort lesen. Nur noch eine weitere wichtige Frage. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Vorhin hat mich auch ein Bruder gefragt, es wird ja manchmal behauptet, ein Christ könne nicht vom Glauben abfallen, er könne nicht mehr verloren gehen. Seht ihr das auch so? Das wird leider, ich sag mal leider, in vielen Kreisen gelehrt. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es stimmen würde, aber in der Bibel, wir müssen ja die Bibel als Grundlage sehen und nicht unsere eigenen Wunschvorstellungen, da kann ich das so nicht entdecken. Die Bibel spricht sehr oft vom Abfallen können, vom Glauben. Ich lese nur mal ein paar Verse vor. Einer davon steht hier in Vers 5, Offenbarung 3, Vers 5. Da steht nämlich, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Ja. Das heißt also, es gibt, wenn man hier das so weiterdenkt, eine Möglichkeit, dass der Name aus dem Buch des Lebens gelöscht werden kann. Auch andere Stellen machen das deutlich, etwa 2. Mose 32, Vers 32 und 33, wo Mose bittet, dass der Name, dass das, ja, vielleicht lesen wir es einmal wörtlich, weil es da auch eine wichtige Stelle ist im Alten Testament. Sonst glaubt ihr mir das vielleicht gar nicht, dass das da steht. Ich habe das auch ziemlich spät erst entdeckt bei meinem Bibelstudium. 2. Mose 32, da betet Mose bei diesem goldenen Kalb, als das geschehen ist. 2. Mose 32, Vers 32, also ab Vers 31, er sagt, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich goldene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, so tilge mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sagte zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Also es gibt ein Buch des Lebens und daraus kann der getilgt werden, der an Gott sündigt. Das heißt, der abfällt. Es haben manche Kreise die Lehre entwickelt, und das finde ich aber nirgends in der Bibel, auch ein bekannter Bibellehrer, ich nenne seinen Namen jetzt hier nicht, dass jeder von Natur aus schon im Buch des Lebens stünde und dass man dann getilgt wird, wenn man sündigt und dann wieder eingetragen und dann nicht mehr abfallen kann und so. Also ein ziemliches Durcheinander. Ich kann das so nicht sehen. Ich denke, dass ins Buch des Lebens nur der eingetragen ist, der ein Kind Gottes geworden ist durch die geistliche Wiedergeburt, nicht von Natur aus im Buch des Lebens steht. Es geht ja hier nicht um das physische Leben, sondern um das geistliche Leben. Und geistlich lebendig ist nur, wer den Geist Gottes hat. Ja, und das ist also eine Stelle. Der Name kann ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Und andere Stellen, wo es von Abfallen, vom Glauben geredet wird, etwa in 5. Mose 11, 16, dass ihr abfallt und anderen Göttern dient. Immer wieder ist Israel abgefallen. Und in 5. Mose 13, 6, der falsche Prophet soll getötet werden, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn. In Matthäus 24, Vers 10, im Neuen Testament sagt der Herr Jesus, dann werden viele abfallen. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1 lesen wir über die Endzeit. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Hier steht nicht, dass sie von einem Namenschristentum abfallen werden, sondern hier steht, dass sie vom Glauben abfallen werden. Ja, die waren gläubig. Und natürlich dann die ausführliche Stelle, Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Und da wird manchmal gesagt, es seien gar keine Christen, die hier beschrieben werden. Aber hört mal genau zu, welche Kennzeichen da genannt werden. Da sagt das Wort Gottes, es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, also durch den Geist Gottes erleuchtet, und die die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Ja, ist denn ein Nichtchrist des Heiligen Geistes teilhaftig? Unmöglich. Nur ein Kind Gottes ist des Heiligen Geistes teilhaftig. Und die das gute Wort Gottes geschmeckt haben. Jesus ist das Wort Gottes und auch sein Bibelwort. Und die dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit geschmeckt haben. Und die dann abgefallen sind. Es ist unmöglich, diese wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Das ist eine ganz drastische Warnung vor dem Abfallen, vor dem Zurückweichen. Wir sollen fest verankert sein. Wir dürfen Heilsgewissheit haben, aber wir sollen uns nicht auf einer falschen Heilssicherheit ausruhen, so nach dem Motto, einmal die Hand gehoben, immer gerettet, egal wie ich lebe, ja, das wäre sehr leichtsinniges Christsein, was auch hoffentlich keiner von uns so praktizieren möchte oder würde, sondern wir wollen in Liebe und Treue dem Herrn nachfolgen, durch seine Kraft. Übrigens, wenn jemand Angst hat, er hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen oder er würde den Herrn erneut kreuzigen. Das ist nur dann der Fall, wenn jemand völlig das Opfer Jesu ablehnt, keine Vergebung mehr in Anspruch nimmt, jede Buße ablegt. Ja? Nur dann kann man nicht mehr umkehren. Dann wird Jesus erneut gekreuzigt. Wenn ich aber mich danach sehne, wieder gereinigt zu werden, wieder erfüllt zu werden mit dem Geist Gottes, wieder erneuert zu werden, dann habe ich diese Sünde nicht begangen. Dann ist das Sehnen ja noch in mir. Ja? Jemand, der wirklich ganz abgefallen ist, wird kein Ziehen mehr haben durch den Heiligen Geist, wird sich nicht mehr ziehen lassen, sondern der wird sich ganz losgesagt haben. Das ist für die Seelsorge oft wichtig, weil oft Leute fragen, ja, kann ich nochmal umkehren? Und dann sage ich, allein diese Frage zeigt schon, dass der Geist Gottes sich wieder zieht. Es kann niemand zum Herrn kommen, wenn der Geist Gottes ihn nicht zieht. Und dann gibt es Hoffnung und der Mensch darf wiederkommen, so wie es der Herr schenkt. Ja, ich komme zum Ende. Geistlich tote Gemeinden bestehen aus geistlich toten Christen. Und dieser geistliche Tod tritt ein, wenn wir nicht mehr Jesus, den biblischen Herrn Jesus, über alles lieben, wenn wir nicht mehr Gottes Wort ernst nehmen, sondern bibelkritisch uns darüber erheben würden, wenn wir im Ungehorsam gegen Gottes Wort verharren, nicht mehr umkehren, wenn falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Pastoren, Pfarrer, Bischöfe oder was auch immer geduldet werden, die Irrlehren verbreiten, wenn auch keine Gemeindezucht mehr geübt wird. Man könnte noch vieles sagen, ihr seht, ich konnte nur einen kleinen Bruchteil jetzt betrachten. Das führt alles zum geistlichen Tod. Aber geistlich lebendig, wenn man wirklich umkehrt vom falschen Wege, wenn man Buße darüber tut, wenn man den Herrn bittet, erneuere uns, schenke uns Reinigung von allen Sünden. Wir wollen dein Wort wieder ganz ernst nehmen. Wir wollen dir in Liebe und Treue nachfolgen. Wir wollen auf dem schmalen Weg bleiben, wollen uns nicht dem Zeit- und Weltgeist anpassen, Wir wollen in deiner Liebe und Wahrheit wandeln bis ans Ziel. Und dann kann der Herr auch geistliche Erneuerung schenken. Er hat es verheißen. Und so heißt es in Vers 5 über den Menschen, der Buße tut: Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Amen. Bitte erhebt euch nochmal zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir sehen mit Trauer, wie viel totes Namenschristentum es gibt in unserer Zeit. Und wir bitten dich, schenke noch Erneuerung auch in dieser Endzeit bei vielen Einzelnen, auch bei vielen Gemeinden, dass noch Menschen gerettet werden und wieder auf den schmalen Weg umkehren. Herr, bewahre auch uns in dir, dass wir nicht erkalten, nicht einschlafen, sondern wach sind und auch das übrige Sterben stärken, das sterben möchte. Hilf uns und zeige uns, wo Not ist, auch in unseren Gemeinden, dass wir wirkliche Seelsorger sein dürfen. Und fang auch bei uns an. Reinige auch mein Herz täglich neu durch dein Blut, Herr Jesus. Denn ohne tägliche Erneuerung werden wir sehr schnell abkühlen, Herr. Und so bitten wir dich, reinige unsere Herzen. Schenk uns jetzt auch gesegnete Tage in der Gemeinschaft hier mit den Brüdern und Schwestern. Leite uns in allem durch deinen Heiligen Geist. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen.